Macht doch mal alle die Augen zu. Und stellt euch euer Traumleben vor. Wenn alles perfekt wäre. Das fällt bei dir selber an, bei deinem Körper. Nichts tut weh, es ist alles perfekt. Du wärst durchtrainiert, sportlich, gut aussehend. Ich weiss nicht, wer dein grosses Vorbild ist. Brad Pitt, Clooney, Jan Sommer, ich weiss auch nicht. Bei den Damen vielleicht, ich weiss auch nicht, Helene Fischer oder... Einfach alles perfekt, kein Fettbösterli, nichts. Und die Partner, wenn du noch keinen hast, dann würdest du jetzt einen finden, oder die wäre auch perfekt durchtrainiert, gut aussehen, tiefblaue Augen, gestellten Körper, liest dir jeden Wunsch von den Augen ab, ist immer da für dich. Und wenn du Kinder wünschst oder schon Kinder hättest, die wären so etwas von lieb. Kein Gestürm, kein Grenn, alles perfekt, schulische Überflieger, nur ein Lob von den Lehrern, was das für liebe Kinder sind. Sie wären erfolgreich, sie hätten eine ganze Menge Freunde. In der Familie hat er es ganz gut, ihr könnt über alles reden. Du hättest einen Traumjob, ich weiss nicht, Filmstar oder Pilot, müsstest nur 4 Stunden arbeiten am Tag und hättest einen riesen Superlohn. Du wärst erfolgreich und alles, was du anpackst, klingt dir. Die Leute schauen auf zu dir. Im EGWM Sonntagmorgen wird jedes Mal der Johannes Hartl predigen und es wird sich so wegblasen. Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Tut mir leid, ich bin da. Das wäre Utopia, oder? Die perfekte Welt, weit weg von der Realität. Und doch merken wir manchmal, träumen wir von dieser ach so perfekten Welt, wo alles tiptop wäre. Und doch, wir sind weit weg von dem. Ein paar von uns waren letztes Wochenende auf dem Beatenberg am Gemeindewochenende gewesen. Und wir haben einander aus unserem Leben erzählt. Da hat eine Mutter erzählt, wo ihr Kind tot hat müssen gebären. Von Kindern, die ihren eigenen Vater nie kennengelernt haben. Wir haben von Geschwistern gehört, die ihre Geschwister im Teenageralter haben müssen, die im Teenageralter gestorben sind. Von einem Vater, der sein Pflegesohn viel zu früh hat müssen lassen. Von einem Baby, das mit schweren Geburtsgebrechen auf die Welt ist gekommen und schon nach wenigen Monaten eine ganz lange und schwere Operation hat müssen über sich ergehen. Und wenn ich hier im Saal rumschaue, dann sieht es nicht anders aus. Ich sehe Ehen, die auf der Kippe stehen, die am Ringen sind. Ich sehe Eltern, die an ihre physischen und psychischen Grenzen kommen mit ihren Kindern. Da hat es Singles, die sich sehnlichst einen Partner wünschen würden. Junge Ehepaare, die es nicht klappt mit dem Nachwuchs. Krebsdiagnose. Ich sehe Rollatoren, Brillen, Hörgeräte. Weit weg von dieser perfekten Welt, von diesem Utopia. Willkommen in unserer Realität, in unserem Alltag. Das ist unser Leben. Im Johannes 21,3 steht eine ganz spannende Aussage. Ich gehe fischen. Das steht da. Johannes 21,3, ich gehe fischen. Und zwar sagt das der Petrus. Er sagt, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, wir kommen mit. Er sagt das kurz nach all den Ereignissen um Ostern. Wir haben selber erst gerade Ostern gefeiert. Wir haben uns nochmal an die Kreuzigung und die Verstehung von Jesus erinnert. Und versetzen wir uns doch noch einmal in den Petrus hinein. Der hat vorher seinen Job aufgegeben, hat alles an den Nagel gehängt und ist mit dem Jesus unterwegs gegangen, ist dem nachgefolgt. Er hat eindrücklich gesehen, wie Jesus Wunder vollbracht hat. Grosse Sachen, spektakuläre Sachen. Und er ist sich sicher gewesen, das ist der Sohn von Gott. Und er kommt jetzt und baut hier sein Königreich auf und ich will Teil sein von dem. Und wahrscheinlich hat er sich das aber ein bisschen anders vorgestellt, dass Jesus wird kommen und als König wird einziehen in Jerusalem der die Herrschaft würde übernehmen. Und dann ist aber alles anders gekommen. Jesus ist verhaftet worden, man hat ihn gequält, man hat ihn sogar getötet. Es war nichts, wie er sich das vorgestellt hat. Und es war nicht mehr gleich wie vorher. Und dann die Auferstehung, er war auch dabei gewesen, wo Jesus sich den Jüngern wieder gezeigt hat, nachdem er auferstanden ist. Und doch, es bleiben so viele Fragen offen. Ist jetzt das wirklich Gottes Sohn? Hat er am Ende doch nur geblufft? Klar, er hat Jesus gesehen als Auferstandenen, aber ist jetzt das nur, bilde ich mir das nur ein? Warum ist er jetzt nicht König zu Jerusalem? Das waren ganz viele Fragen in diesem Petrus Sinne. Vieles war so unklar, vieles so anders, als er sich das vorgestellt hat. Und dann kommt noch sein persönliches Versagen dazu. Der Petrus war der, der Jesus gesagt hat, ich werde dich nie verlügen, ich stehe immer zu dir. Und hat ihm Jesus gesagt, noch bevor der Göckel kreit, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und genau so ist es gekommen. Ich glaube, der Petrus hat noch den Göckel kreit in seinem Ohr. Sein Versagen. Er war ein bisschen ratlos, vielleicht auch verzweifelt. Und in dieser Zeit vom Grübeln und Fragen und Ringen sagt der Petrus, ich gehe fischen. Ich glaube, das kennen wir alle. Der Urs hat das vorhin so schön gesagt. Die Highlights, die Krönungen, die Gemeindewochenende, die nie aufhören könnten. Gaudi-Lager, Praise Camp, Ferien, was auch immer. Es war so cool, es war so eine tolle Stimmung. Wir haben es so gut zusammen. Warum kann es nicht immer so sein? Warum kann nicht unser ganzes Leben so sein? Und dann kommt das kommt einfach immer wieder, der keibe Mandy-Morgen. Ich gehe fischen. Wichtig ist noch für den Petrus, ist das, ich gehe fischen. Es gibt auch ein paar in unserer Gemeinde, die ein bisschen fischen. Es ist Hobby, Entspannung auf dem See, gehen fischen. Aber für den Petrus war das sein Job, sein Einkommen, sein Business. Es war Knochenbütz. Und irgendwo muss ja mal wieder Kohle reinkommen. Ich gehe fischen. Ja, wir wünschen uns alle, dass wir nicht immer in diesem Alltag erleben müssen, ausbrechen, die tolle Stimmung erleben an einem Gemeindewochenende, an einem Praise Camp. Warum kann man nicht 25 Wochen Ferien haben im Jahr? Weil es nicht die Realität ist. Jesus hat uns nie einen Glauben vorgelebt, der am Wochenende, Sonntage, in den Ferien und in Camps so toll sein soll und uns ein gutes Gefühl geben soll. Er hat uns einen Glauben vorgelebt, wo im realen Alltag zum Leben kommt. Und er hat auch immer gesagt, es ist genau in diesem Alltag, wo ich mit euch bin. Nicht an den Krönungen, nicht an den Segnungen, oder zumindest nicht nur dort, aber im brutalen Alltag, am Mandy-Morgen. Und es ist da, wo unser Glaube zählt. Es ist da, wo unser Glaube Auswirkungen hat. Es ist da, wo unser Glaube Veränderung schenkt, Hoffnung verbreitet. Und es ist da, wo wir einen Unterschied machen können. Wir sind so oft in dieser Gefahr, unser Leben in einen geistlichen, guten Teil einzuteilen und einen weltlichen, ein bisschen schlechteren Teil. Bei Gott gibt es die Trennung nicht. Es gibt kein Leben im frommen Kuchen, am Sonntagmorgen und am Montagmorgen. Es ist ein Leben. Und wir reden oft über Lobpreis, dann meinen wir das, was wir da vorhin gemacht haben, zusammen Lieder singen. Aber Lobpreis ist eigentlich etwas anderes. Heisst, mein Leben, mein ganzes Leben zur Ehre von Gott leben. Alles, was ich habe und tue. Und so kann es sein, dass meine Haltung und meine Einstellung beim WC-Putzen Gott mehr ehrt, als wenn ich am Sonntagmorgen aus voller Kehle hier mitsinge. Und uns geht es doch allen so. Manchmal leben wir ein bisschen mehr von Wochenende zu Wochenende, von Ferien zu Ferien. Wir verwenden viel Zeit in unsere Ferienplanung und das dürfen wir auch. Aber wenn das zu unserem Lebensinhalt wird, wenn wir nur noch für das leben, glaube ich, dann haben wir etwas falsch verstanden. Unser Glaube kommt am Montagmorgen zum Ausdruck, beim Fischen. Wie sieht es bei dir aus, wenn morgen Morgen der Wecker läutet? Wie stehst du auf? Natürlich gibt es die Momente, wo man nicht so motiviert bin, wo es schwierig ist und wir müssen durchbeissen. Aber genau dann ist Gott uns ganz, ganz nahe. Und die Bibel ist voll von Tipps und Tricks, wie wir unseren Alltag meistern können. Ich habe in der ganzen Bibel nie einen Hinweis gefunden, wie wir unsere Ferien planen sollen. Steht nicht drin. Aber wie unser Alltag so aussehen. Nur ein Beispiel. Ich habe gerade am Morgen, als ich am Abend die Predigt vorbereitet habe, habe ich die Stelle gelesen im Römer 12. Ich habe hier nur ein paar Auszüge, was dort alles drin steht. Hass das Böse, bis herzlich, komme anderen mit Ehrerbietung zuvor, bis nicht träg, bis brennend, dien, bis geduldig im Trübsal, im Schwierigen, bis gastfreundlich, segnen. Ja, Mann, was muss ich denn noch wissen? Das ist das, was am Montagmorgen gilt. Und ich weiss eigentlich haargenau, was ich zu tun habe. Das ist das Leben. Das ist das, was zählt. Und das umfasst alle Bereiche von meinem Leben. Meine Arbeit, mein Sozialleben, meine Familie, mein Charakter, mein Umgang mit Sexualität, mein Umgang mit Geld. Und wir gehen so schnell Kompromisse ein, gerade im Alltag, dass mit der Wahrheit nicht so ganz genau nehmen. Beim Stempeln, beim Arbeiten, vielleicht mal eine Pause nicht stempeln oder ein bisschen mehr aufschreiben, als man eigentlich geschafft hat. Oder mit dem Geld, warum das jetzt gar kein Geld geben kann. Wir sind Weltmeister, diesen Sachen Raum zu geben in unserem Leben, die wir eigentlich gar nicht möchten. Und du kannst am Sonntagmorgen hier die Hänge noch so weit in die Höhe strecken, noch so viel Gebet und Segen in Anspruch nehmen, wenn das nicht Auswirkungen hat, am Montagmorgen, dann ist es für nichts. Jesus hat uns ausgefordert, Licht in dieser Welt zu sein und Salz. Und mir kommt an dieser Stelle, wo die arme Witwe sind, die wo ich euch das nachlesen, im Lukas 21, Vers 1 bis 4, die alte Frau, oder es steht nicht einmal, ob sie alt ist, einfach die arme Frau, die arme Witwe, die ihre Münzen in den Opferstock hineinlegt. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen, die viele grosse Nötchen drin gehabt haben. Und glaubt mir, die Frau hat ganz viele Gründe gehabt, nichts zu geben. Und wir haben das auch verstanden. Weisst, ich bin verwitwet. Ich habe keinen Mann, der Einkommen heimbringt. Ich bin allein erziehend. Ich habe nicht so viel Geld. Ich weiss nicht einmal, wie ich morgen zu essen kaufen soll. Und wir haben gesagt, ja klar, nein, du musst nichts geben, ist nicht nötig. Was sie jetzt gemacht. Und Jesus hat das führen und sagt, die Frau hat mir ganz vertraut. Im Alltag. Beim Ringen darum, was sie morgen soll zu essen kaufen. Was würde Jesus über dich sagen? Ich möchte uns alle einladen, dem Gott so viel mehr zu vertrauen. Auch dort, was schwierig ist. Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, wieso der Petrus dort sagt, ich gehe fischen. Vielleicht hat er einfach mal diesem Trubel und diesen wirren Gedanken entfliehen, mal etwas machen, wo er weiss, ich habe es im Griff, ich weiss, wie es geht. Vielleicht ein bisschen Distanz gewinnen, auf andere Gedanken kommen. Vielleicht hat er aber auch das Gefühl gehabt, ja, das mit Jesus ist jetzt auch vorbei. Zurück in den Job, wieder Geld verdienen. Eine Art Kapitulation oder eine Resignation. Vielleicht ist da eine Kombination aus verschiedenen Gründen. Aber der Frust ist ganz sicher noch grösser geworden, als sie die ganze Nacht durchgefischt haben und nichts gefangen haben. Oder? Das ist Montagmorgen Gruf pur. Dann krampfst du noch die ganze Nacht, willst mal auf andere Gedanken kommen, willst mal wieder etwas verdienen und dann hast du nicht einmal einen Fisch im Netz, nachdem du die Nacht durchgeschafft hast. Also, blöd, oder? Und dann geht die Geschichte weiter. Dann steht ein Mann am Ufer, der ihnen sagt, geht noch einmal raus und werft das Netz auf der anderen Seite von eurem Bötli aus. Der Mann war Jesus. In dem Moment haben das aber die Jünger in diesem Boot nicht gemerkt. Sie haben den Mann nicht erkannt. Und dann gehen sie raus und machen ein Riesenfang. Und bei dem zweiten Versuch steht, es waren so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr ziehen konnten. Gott wirkt hier im Alltag, im Job von Petrus. Das ist kein geistliches Wunder. Da tut sich nicht der Himmel auf und wir haben ganz spektakulären Licht- und Soundeffekt, der sich da bemerkbar macht. Es ist keine spektakuläre Heilung, keine Meeresdurchquerung. Ich habe mir auch vorgestellt, eigentlich wäre das auch noch cool gewesen. Das hat einfach Wumms gemacht und die Fische wären oben runtergefallen. So, ist auch nicht passiert. Die haben einfach gefischt und viele Fische rausgezogen. Nichts weltbewegendes. Eigentlich nicht einmal etwas Übernatürliches. Ja, im Wasser fährt man jetzt halt mal Fische. Im Normalfall. Und ich habe gemerkt, ich als Laie, ich habe keine Ahnung von Fisch. Ich weiß, wo die Fischstäbchen sind im Migros, aber dann hört es gleich auf. Ich kann ja gar nicht beurteilen, ob das etwas Außergewöhnliches war. Wenn ich die Jünger dort so würde sehen, denke ich, wow, die haben ein paar Fische gefangen. Aber was das genau bedeutet, ob das etwas Außergewöhnliches ist oder normal für einen Montagmorgen, könnte ich gar nicht beurteilen. Aber der Petrus, er war Fischer, es war sein Job. Er weiß genau, was es braucht, so einen Fang zu machen. Und er weiß auch, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, dass man so viele Fische in so kurzer Zeit fangen kann. Er weiß, dass das ein Wunder ist. Ein Montagmorgen-Wunder. Ein Wunder im Alltag von Petrus. Und es ist genau da, wo Gott mit dir ist und mit dir will sein. In all diesen schwierigen Situationen, er ist genau dort mit drin, beim Fischen. Und ist es nicht so, dass sie die Wunder, die wir so schnell übersehen und so schnell wieder vergessen, es sind die Wunder, wo Gott mit uns im Alltag ist. Wie oft bete ich auf dem Weg zum Arbeiten, Herr, das ist dein Tag. Ich will dir dienen und bin bereit, was auch immer wird kommen. So viel zu wenig. Ich mache das so viel zu wenig. Aber ich bin überzeugt, dass genau da unser Leben einen Unterschied machen kann. Es ist da, wo sich zeigt, ob mein Glaube im Alltag eine Relevanz hat. Oder nicht. Es ist da, was sich zeigt, was das in der Realität bedeutet, wenn uns das Leben um die Ohren fliegt, wenn Sachen passieren, die wir nicht verstehen. Am Montagmorgen beim Fischen. Wir haben letztes Wochenende auf dem Beatenberg uns damit auseinandergesetzt, wie wir sein Leben, also Gottes Leben, Jesus, und mein Leben mit all meinen Herausforderungen und meiner Geschichte irgendwo zusammenbringen. Und wir haben auch über die Stelle geredet im Jeremia 18, 1 bis 6, ich will es jetzt nicht durchlesen, wo die Stelle ist, wo Gott davon redet, dass wir Ton sind in der Hand vom Töpfer, wo er etwas gestaltet und formt damit. Wir stellen uns, das tönt im ersten Moment so schön und romantisch, wir sind Ton im Gottes Hängen, er formt uns. Liebe Leute, das ist nicht sehr cool. Also wenn er den Klumpen noch einmal zusammendrückt und noch einmal anfällt, das fängt nicht. Das ist ein Prozess, der schmerzhaft ist. Weil geformt werden, das passiert nicht an der Krönung, das passiert nicht am Sonntagmorgen. Das passiert in unserem Alltag. Dort, wo wir unsere Grenzen kommen. Dort, wo wir herausgefordert sind. Und eigentlich ist ja das die Antwort, die wir hier lesen, auf einen Vorwurf. Das Volk Israel hat dann gesagt, Gott, wir verstehen das nicht. Jetzt sind wir dein Volk. Wieso müssen wir so unten durch? Wenn du doch sagst, dass du uns gern hast, wieso müssen wir so leiden? Und kennt ihr das? Das sagen wir doch auch. Gott, ich bin doch jetzt dein Kind. Ich glaube an dich, ich lebe für dich. Wieso muss ich jetzt das Seich durchleben? Wieso ist es so schwierig? Wieso die Herausforderungen? Wieso die Diagnose? Wieso? Und das ist die Antwort. Das ist die Antwort von Gott. Kann ich nicht mit euch so umgehen wie der Töpfer? Wie der Ton in der Hang von dem Töpfer. so seid auch ihr in meiner Hand. Das ist die Zusage, die Gott sagt. Und er sagt eigentlich, das ist mein Versprechen, das ich euch gegeben habe. Ich habe euch nicht versprochen, dass der Praise Camp das Leben lang oder Gemeindewochenende das Leben lang. Aber ich habe euch versprochen, dass ich bei euch bin, was auch immer passiert. Und der Gestaltungsprozess, das Formen in der Hang vom Töpfer, ja, das ist ein schmerzhafter Prozess. Aber das heisst nicht, dass Gott uns verworfen hat. Wir haben eindrückliche Geschichten gehört und ich glaube, jeder von uns kennt auch so Geschichten von anderen Menschen. Und wir wünschen uns das Leben manchmal so viel einfacher. Und wir haben immer noch in uns innen oftmals die Vorstellung vom lieb Gott im Himmel. Der liebe Gott im Himmel, der sich um alle kümmert und schaut, dass all seine Schöfli gut geht und es keinem etwas weh macht. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem lieb Gott im Himmel und dem Gott, der liebt. Das sind Unterschiede. Leben oder lieb sein und lieben. Lieb sein und lieben sind zwei unterschiedliche Sachen. Und Liebe geht so viel weiter, als einfach nur lieb sein. Und niemand von uns würde sich auch wünschen, dass sich der Partner einfach ein bisschen lieb ist zu mir. Wir wünschen uns doch, dass unser Partner uns liebt. Und Gottes Liebe umfasst auch die schweren Sachen. Der C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über den Schmerz Folgendes. Ich tue es vorlesen, die wollen, können es mitlesen. Wir sind die Leinwand eines Künstlers und empfinden, was der Künstler malt. Wir können einerseits eine Skizze sein, die innerhalb einer Minute hingekritzelt worden ist. Der Künstler hat sich keine Mühe gegeben. Aber er wird es dabei bewenden lassen. Nun stellen wir uns einen Künstler vor, der an seinem Lebenswerk arbeitet. Er gibt sich unendlich viel Mühe. Und er verursacht mir als Leinwand große Mühe. Er radiert, korrigiert, übermalt, beginnt vielleicht zum 10. Mal neu. Und wir wünschen uns, dass wir doch nur eine Skizze wären, die innerhalb einer Minute hingeworfen worden ist. Auf diese Weise könnten wir uns wünschen, dass Gott uns ein weniger mühsames Schicksal bestimmt hätte. Aber dann wünschen wir uns nicht mehr Liebe, sondern weniger Liebe. Vielleicht ist diese Welt nicht die denkbar beste, aber sie ist die einzig mögliche. Das Bild, das C.S. Lewis hier beschreibt, von dieser Leinwand, die ein Künstler darauf malt, ist am Schluss genau das gleiche Bild wie das vom Ton. Es geht ums Gleiche. Und die Frage ist, vertraue ich dem Künstler? Vertraue ich dem Töpfer. Vertraue ich dem, auch wenn ich vieles nicht verstehe und im Moment vielleicht noch nicht sehe, was aus dem Kunstwerk mal soll werden soll und was aus dem Klumpenton mal soll rauskommen. Aber eins habe ich aus all diesen Lebensgeschichten rausgehört. Trotz all dem Schweren, trotz all dem Unverständlichen, trotz all dem Schwierigen, ja, dem Gott kann ich vertrauen. Auf den Gott kann ich mich verlassen, weil er eben gerade in dem Schweren da ist. Weil er nicht der ist, der den Bilderrahmen nimmt und sagt, auf den Köder, ich nehme einen neuen. Wo der Klumpenton nicht einfach wegschmeißt und neu anfängt, sondern weil er den gleichen Klumpenton wieder in die Finger nimmt und weiterschafft. Und das hat auch der Petrus nach seinem Fischfang erlebt. Er hat Jesus näher erkannt, dort am Auferstehen. Und er hat näher eine Schlüsselrolle gespielt in der Verbreitung vom Evangelium. Und darum dürfen wir dem Gott, dem Künstler, dem Töpfer ganz vertrauen. Und ich werde uns alle ermutigen, hören wir auf, ein tolles, schönes Leben vorzugaukeln. Mama, es ist alles bestens, bei mir ist alles gut. Seien wir ehrlich zueinander. Lassen wir lang in unser Leben hineinschauen, dort, wo wir am Ringen sind, am Kämpfen sind, wo es schwierig ist, wo wir es nicht verstehen. Seien wir offen und ehrlich zu uns selber und zu unseren Mitmenschen. Und dann kann Gott uns dafür formen und Menschen um uns herum auch. Und dann passiert das, was eigentlich in unserer EGW-Bio-Vision steht. Wir beten Gott an und verändern die Welt.